Liebe Brüder, liebe Schwestern, Sie werden heute Abend nur dann einen Gewinn haben von dieser Stunde, wenn Sie sich ausstrecken nach der Zusammenschau des Wortes Gottes. Und dazu wünsche ich mir und Ihnen eine heilige Geistesgegenwart. Wenn ich mir die beiden Mengen anschaue, die ich vergleichen will, nämlich die Amtskleider des Hohen Priesters, wie sie in 2. Mose 28 angegeben sind, und die 7 Kreuzesworte Jesu, da werde ich erinnert an jene mathematische Mengenlehre, die ich auch einmal etliche Jahre in der Grundschule geben musste. Und das war ein schweres und schweißtreibendes Werk. Und so haben wir heute 2 Mengen und wir haben auch eine sogenannte Schnittmenge. Die Schnittmenge finden wir in Hebräer 7, 26. Das können Sie sich gut merken. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, 26 die Zahl Jahwes. Und wir finden dort in diesem Text 7 wunderbare Eigenschaften unseres großen hohen Priesters Jesus Christus. Hebräer 7 lese ich ab Vers 23. Und jener sind mehrere Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch seine Vermittlung zu Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns, gebührte uns, war maßgeschneidert für uns, war uns angepasst, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Die 6. Aussage, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, sodann für die des Volkes. Denn dieses hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst geopfert hat. Er ist also Priester und zugleich Opfer. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach dem Gesetz gekommen ist, einen Sohn vollendet in Ewigkeit. Das ist nun die 7. Aussage. Der Sohn vollendet in Ewigkeit. Wenn wir nun die Amtskleider des Hohen Priesters in der Reihenfolge anschauen, wie sie uns in 2. Mose genannt werden, dann denken wir daran, dass in der Heiligen Schrift Kleider oft ein Bild für Leiblichkeit und Herrlichkeit und Gerechtigkeit sind. Und so wird uns auch in 2. Mose 28 die Fülle der Amtsgewänder des Hohen Priesters als eine solche genannt, dass sie zu Herrlichkeit und Schmuck dienen möge. Merkwürdigerweise wird als erstes das Brustschild des Gerichtes genannt, das der hohe Priester umhängen hat. Es ist ja eigentlich eine Tasche gewesen, eine Stofftasche, und auf der Außenseite dieser Stofftasche des Brustschildes des Gerichtes waren die Namen der 12 Stämme Israels auf Edelsteinen eingraviert, in 4x3 Edelsteinen angeordnet. Und wenn wir dieses Brustschild schauen, als ein Brustschild des Gerichtes, da denken wir an 5. Mose 32, Vers 4. Du bist ein Gott, der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade bist du. alle deine Wege sind Recht oder alle deine Wege sind Gericht. Und so ist unser hoher Priester wirklich heilig nach göttlichem Recht. Und der Heilige Geist überführt die Welt nicht nur von der Sünde, sondern auch von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Aber, nun kommt ein großes Aber, dieses Brustschild des Gerichtes, das allen 12 Stämmen Israels gilt und wenn wir so wollen auch uns, wir haben es ja gesungen, dass auch unsere Namen auf diesem Brustschild stehen. Das ist ein Brustschild, das auf dem Herzen des Hohenpriesters ruht. Es ist so auf ihn gebunden, dass sein Herz dahinter schlägt. Und so dürfen wir sehen, dass alle Gerichte Gottes einen heilspädagogischen Sinn und Zweck haben. Auch die allerschärfsten Gerichte dienen letztendlich dazu, die Ziele seines Liebeswillen und seiner ganzen Barmherzigkeit zu erfüllen. Herz und Arm des Hohenpriesters, Liebe und Gericht sind auf diese Weise miteinander verbunden. So wie es in Hohelied 8, 6 bis 7 heißt, lege mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jas. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses anstatt der Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Und da gebe ich dem Neffen des Theologen Karl Barth recht, dem Theologen Markus Barth, der einmal gesagt hat, auch der Zorn Gottes, der sich in seinen Gerichten äußert, in einer scheinbar unbarmherzigen Schärfe, ist lediglich die Temperatur seiner aufs Höchste erregten Liebe. Wir dürfen in Gott keinen Dualismus hineintragen. Er ist nicht einerseits der Gott des Gerichtes, andererseits der Gott der Barmherzigkeit, zum dritten der allweise Gott und zum vierten noch etwas anderes, wie es unsere Dogmatiken darstellen, damit wir mit unserem Denken besser folgen können. Nein, auch wir bekennen uns zu dem Bekenntnis Israels. Höre Israel! Jahwe, dein Elohim, ist ein einziger Jahwe, er ist eins in seinem Wesen. Und so schlägt das Herz des Hohenpriesters und damit seine gesamte Langmut und Barmherzigkeit voller Glut hinter dieser Brusttasche des Gerichtes, hinter dem Brustschild, auf dem die Stämme Israels mit Namen eingraviert sind und auch unsere Namen trägt er auf seinem priesterlichen Herzen. Übrigens, in dieser Brusttasche waren noch zwei Edelsteine, genannt Urim und Tumim. Vollkommene Lichter oder Lichter und Vollkommenheiten. Und nur der hohe Priester hatte die Verwaltung dieser beiden Orakelsteine. Und wenn Israel einmal nicht wusste, wo es lang gehen sollte, ob Krieg gegen die Feinde oder ob Stillstand, dann befragten sie den hohen Priester, der die Urim und Tumim verwaltete. Und es gibt jüdische Ausleger, die dann sagten, je nachdem, ob ein Ja fällig war oder ein Nein, zog er einen der beiden Edelsteine heraus oder leuchtete einer der beiden Edelsteine auf. Sprüche 16, 33, das Los wird im Gewandbausch geworfen. Würden wir uns auch wünschen, und das würde ich mir auch manchmal wünschen, bei Entscheidungen, zu denen das Wort Gottes kein klares Votum gibt. Aber wir dürfen ja Söhne sein, die innen geleitet werden durch den Heiligen Geist. Denn so viele der Geist Gottes leitet, die sind Söhne Gottes. Man kann es auch umkehren. So viele Söhne Gottes sind, die leitet der Geist Gottes. Nun möchte ich ein Kreuzeswort dem zur Seite stellen. Als der Christus angenagelt worden war, nachdem er den Rauschtrank abgelehnt hatte, denn er wollte voll bewusst die Leiden ertragen und am Kreuz seine Worte sagen und beten, da hat er ein Wort gesagt, das wir alle kennen, Lukas 23, Vers 34. Aber Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie haben mit dem Messias, Jesus, letzten Endes den ans Kreuz genagelt, in dem der Name des Vaters war, der Name Yahweh, der Name des Ewigen. Da wird nun immer und immer wieder gesagt, weil im Hofe des Pilatus etwa 300 Leute aufgehetzt von der Führerschaft Israels gerufen haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Deshalb seien die Juden diese zwei Jahrtausende gejagt und gehetzt worden und von der christlichen und nationalsozialistischen Soldateska hingemordet worden. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und wenn er hier gebetet hat, Vater, vergib ihnen, meinen Feinden, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann gilt das Zeugnis des Apostels Paulus, der gesagt hat, trotz dieses Vergehens, trotz dieses Christusmordes, sind sie nach wie vor Geliebte um der Väter willen. Und so hat es ihnen Petrus gesagt in seiner Pfingstrede, ihr und eure Obersten haben in Unwissenheit gehandelt, aber also hat es sich erfüllt, was der lebendige Gott vor den Zeiten der Welt in sich selbst beschlossen hat und vorhergesehen hat, dass sein Messias leiden müsse. Und dasselbe sagte auch der Apostel Paulus, in 1. Timotheus 1, wo er sich den größten der Sünder nennt, einen Lästerer, einen Verfolger und einen Gewalttäter oder Mörder, dass ihm die ganze Langmut und Barmherzigkeit Gottes in Christo widerfahren sei, modellhaft für alle, die da glauben zum ewigen Leben, weil er es unwissend und im Unglauben tat. Das sollten wir auch lesen, das steht auch dabei. Also der hohe Priester, heilig nach göttlichem Recht, und trotz seiner reinen, glühenden Gerechtigkeit schlägt hinter dem Brustschild des Gerichtes sein liebendes Herz. Das zweite ist das sogenannte Ephod, der Leibrock. Zweiteilig, es waren zwei Teile. Das eine Teil bedeckte die Brust und das andere Teil des Leibrockes den Rücken. Dieser Leibrock war aus Kunstweberarbeit hergestellt, aus Goldfäden, mit blauem und rotem Purpur durchwirkt, mit Scharlach- oder Karmesinfäden, und mit reinem weißen Byssus. Ich habe versucht, das ein wenig nachzuahmen. Es ist ein wunderbares Gewand, dieser Leibrock. Der englische Ausleger Pink deutet die Bestandteile in Übereinstimmung mit der Schrift so. Gold als das Bild des geläuterten Glaubens, blauer und roter Purpur, einmal die himmlische Reichsherrlichkeit des Messias, blau, dann der rote Purpur, sein irdisches Reich betreffend. Und Scharlach deutet er auf jenes blutüberströmte Gewand, das der Messias vor Pilatus trug. und Byssus als das Gewand oder als den Werkstoff der reinen, leuchtenden Gerechtigkeit. So wie es auch in Offenbarung 19 von den Gewändern der Heiligen gesagt wird. Diese zwei Teile wurden nun zusammengehalten durch zwei Schulterstücke. Und zwar waren diese Schulterstücke noch bestückt mit zwei Onyxsteinen. Schwarz-weiß in ihrer Farbe. Und auf diesen Onyxsteinen waren jeweils 6 Stämme Israels wieder eingraviert, sodass der hohe Priester die Stämme und die Namen Israels nicht nur auf seinem Herzen trägt, sondern auch auf den starken Schultern seiner Kraft. Die Handlungsmacht des Armes wird damit gekennzeichnet und die Liebesmacht des Herzens und seine ganze Geduld. Und wenn wir an diese zwei Teile des Leibrockes, des Ephods denken, da denken wir daran, dass unser hoher Priester, der Sohn Gottes, als er auf Erden kam, Fleisch und Blut der Brüder angenommen hat. Das sind die beiden Teile seines Leibrockes. Oder wie es in Römer 8, Vers 3 steht, dass er gekommen ist in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, in Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde. Die beiden schwarz-weißen Onyxsteine, die auf den Achselklappen die beiden Teile des Ephods zusammenhalten, schildern uns den Kampf zwischen Licht und Finsternis, wenn wir so wollen. Dies ist ja ein Kampf, der in erster Linie stellvertretend ausgefochten wird durch die Weltzeiten hindurch zwischen Christus und dem Satan. Und nur deshalb stehen auch wir im Kampf des Glaubens, weil wir Glieder am Leibe des Christus sind. Sonst hätte Satan relativ wenig Interesse an uns. Aber so stehen wir im Brennpunkt und stehen in diesem Kampf, den auch der Apostel Paulus schildert in Epheser 6. Aber der hohe Priester, und das ist seine zweite Eigenschaft, ist makellos oder unschuldig, ohne Beziehung zum Bösen, Akakos. Auch wenn er Fleisch und Blut der Brüder angenommen hat, auch wenn er im Kampf mit dem Satan und mit allen Finsternismächten steht, äonenlang, bleibt er ohne Beziehung zum Bösen, in einer völligen, reinen Unschuld und bleibt er makellos. Ich lese dazu als Kreuzeswort Lukas 23, wo auch ein Zeugnis über die Unschuld des Gekreuzigten abgegeben wird, und zwar von einem der mitgekreuzigten Guerillakämpfer. Schächer nennen wir sie. Es waren Partisanen, die gegen die Römer gekämpft haben, und ihr Anführer hieß wahrscheinlich Barabbas, zu Deutsch Sohn des Vaters. Aber das war der falsche Sohn des Vaters, des falschen Vaters. Und sie hatten wahrscheinlich Römer ermordet und waren nun zum Tode verurteilt. Lukas 23, ab Vers 39. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, bist du nicht der Messias? Rette dich selbst und uns. Der Andersartige aber antwortete und strafte ihn und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan, makellos, unschuldig. Und er sprach zu Jesus, erinnere dich an mich. Herr, wenn du in deiner Königswürde kommst, in deiner Basileia, in deiner Reichsherrschaft. Und Jesus sprach zu ihm, und nun lesen wir in unseren Übersetzungen, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Aber das kann nicht stimmen. Denn nach seinen eigenen Worten ging der Messias nach seinem Tod am Kreuz für 3 Tage und Nächte ins Totenreich. Und das Paradies ist kein Teil des Totenreichs, sondern wie es uns 2. Korinther 12 lehrt, ist es gleichzusetzen mit dem dritten Himmel, in den Paulus entrückt wurde. Nein, es muss heißen, und da gebe ich der konkordanten Übersetzung recht. Und Jesus sprach zu ihm, Amen, wahrlich, ich sage dir mit einem Schwur heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Der griechische Grundtext hat keine Satzzeichen. Und Jesus hat im Übrigen Aramäisch gesprochen, und im Hebräischen des Alten Testamentes gibt es 40 Stellen, wo in ähnlicher Weise eine Aussage getroffen wird. Wahrlich, ich sage dir heute oder ich sage euch heute. Ach, was ist das doch für eine wunderbare Verheißung für diesen Guerillamörder, der am Kreuz Buße getan hat und der seine Blicke auf Jesus, den Messias, gerichtet hat. Und es hat einmal ein Bruder gesagt, und ich stimme ihm zu, in ihm war Glaube Abrahams wirksam. Und er wurde zu einem Sohn Abrahams, denn es war Messias Glaube. Sonst hätte er diese Bitte nicht geäußert, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königswürde, in deinem Reiche kommst, in deiner Reichsherrlichkeit. Und so tragen die Schultern des hohen Priesters diesen Mann hindurch durch das Tal des Todesschattens, so wie es im Psalm 23 heißt. Ach, wie wunderbar, auch als eine Verheißung für uns, dass wir getragen sind, auch im Tode, von den starken Schultern seiner Kraft. Das Dritte ist nun ein Obergewand, und zwar ein blaues Obergewand unter dem Ephod. Und das Blau schildert uns die himmlische Herkunft des Hohenpriesters. Wir müssen wirklich einmal lernen, das, was uns Adolf Heller zurückgelassen hat, in biblischen Symbolen zu denken. Und wer das Buch noch nicht hat, 200 biblische Symbole, das lohnt sich wirklich. Und weil es nicht von mir stammt, kann ich es empfehlen. Aber wir müssen eines wissen. Wir sollten nur das an Symbolik aus der Heiligen Schrift herauslesen, was in klaren exegetischen Zusammenhängen und Lehrstellen ausgesagt wird. Symbolik ist nicht dazu da, Löcher zu füllen, weiße Inseln auf der Landkarte auszufüllen. Und unsere unbefriedigte Fantasie, die noch gewisse Fragen an Gott hat, zu befriedigen. Blaue und himmlische Herkunft. Und da hat es ausgerechnet Johannes der Täufer schon gesagt, ein Wort, das viele nicht kennen, in Johannes 3, 30 bis 32. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, steht über Tapanta, über dem All. Johannes der Täufer, nicht Paulus. Der aus der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde aus. Das ist Johannes der Täufer auch. Trotz der Geistbegabung. Der aus dem Himmel kommt, steht über dem All. Und was er gesehen und gehört hat, bezeugt er. aber sein Zeugnis nehmt ihr nicht an. Das blaue Obergewand. Und nun trägt dieses blaue Obergewand an seinem Saum noch eine bestimmte Einrichtung. Nämlich jeweils wechselt dort ein Glöckchen mit einem Granatapfel ab. Und wenn zu Yom Kippur der Hohepriester es wagen durfte, einmal den Shem HaMeforash, den vollen Yahweh-Namen auszusprechen und in das Allerheiligste hineinzugehen, mussten diese Glöckchen seine Ankunft ankündigen. Sonst wurde er vom Schlag Yahwehs, vom Energieschlag Gottes getroffen. Glöckchen als Zeichen für die Mächtigkeit des Wortes, Granatäpfel immer in der Heiligen Schrift als Zeichen für die Fruchtbarkeit der Lippen und so der Liebe vielmehr für die Fruchtbarkeit der Liebe. Und so ist es in 1. Korinther 13, 1 gedacht. Und vielleicht hat der Apostel Paulus sich daran erinnert, wenn ich mit Sprachen der Menschen und der Engel redete. Es gibt also auch Sprachen der Engel. Aber nicht Liebe habe, Granatäpfel, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel, ein schallendes Glöckchen. Das gehört beides zusammen. Die Mächtigkeit des Wortes, auch wenn wir es verkündigen im Auftrag des Hohen Priesters Jesus, und die Fruchtbarkeit der Liebe. Es muss aus der Liebe zu Gott und zu seinem Wort und aus einer heiligen Ehrfurcht vor diesem inspirierten Wort geboren sein. Das Obergewand, der hohe Priester, das ist das dritte, war unbefleckt. So wie es der Apostel Petrus einmal sagt, er war ein Lamm ohne Fehler und ohne Flecken. Ah, liebe Brüder, auch wir sollen ja einmal ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas sein, wenn der Christus uns vor seinem Gericht noch einmal gereinigt und durchfeuert hat und uns dann in vollendeter Schönheit vor dem Thron seines Vaters darstellt mit den Worten, siehe da, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Was wird das für ein Tag werden, wenn die, die dann reinen Herzens sind, Gott schauen werden, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten werden, geleitet vom Sohn Gottes. Er war unbefleckt, auch wir sollen einmal unbefleckt sein, und das soll schon hier beginnen, auch in der Seelsorge. Judas 22 bis 25 heißt es, erbarmet euch der Zweifelnden, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißet, der anderen aber erbarmt euch in Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hasset, die Sünde, die Unreinigkeit. Und deshalb gehört in der Seelsorge immer ein Tisch dazwischen. Wissen Sie, es gibt Sünde, die ansteckend ist. Aus diesem Grunde sollten wir auch niemandem die Hände schnell auflegen, denn wir könnten sonst teilhaftig fremder Sünde werden. Unbefleckt, der hohe Priester. Und dazu nun Johannes 19, 25 bis 26. Und das zeigt uns den Ursprung dieser unbefleckten Empfängnis. Ich darf es jetzt einmal katholisch sagen. Johannes 19, Vers 25 und folgende. Es standen aber bei dem Kreuze Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Kleopas Weib, und Maria Magdalene. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, welchen er liebte, Johannes, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ach nein, Entschuldigung, das hat er ja gesagt zu Kana bei der Hochzeit, als die Mutter Maria ihn drängen wollte und sagen wollte, sie haben keinen Wein. Jetzt zeuge dafür, dass gehandelt wird. Da musste er sie zurechtweisen. So wie es in den Sprüchen heißt, Sohn wurde ich meinem Vater angesichts meiner Mutter. Aber hier sagt er etwas anderes. Da spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Ich möchte Sie fragen, hat denn Maria nicht noch andere Söhne gehabt? Hätten sich diese Söhne und Töchter nicht um Maria kümmern können? Das steht klar im Evangelium geschrieben, aber warum hier Johannes und Maria? Das hat auch einen heilsgeschichtlichen Sinn. Gestatten Sie mir einmal diesen Gedankengang. Maria, das Weib, ist die Repräsentantin und Verkörperung des Weibes Jahwes, nämlich Israels. Und Johannes, der Apostel, ist der Repräsentant der kommenden Gemeinde aus Juden und Heiden im neuen Bunde. Weib Israel, siehe dein Sohn. Das ist die Abkunft aus Israel, die Gemeinde Jesu hat. Und zu Johannes sagen dem Apostel, siehe, das ist deine Mutter. Das sollten wir nie vergessen, dass wir als die Gemeinde aus Israel sind und dass wir eingepflanzt sind in den edlen Ölbaum Israel. Aber nun noch etwas anderes. Wissen Sie, Gott hat es in wunderbarer Weise vollzogen, dass der hohe Priester, als er Mensch wurde, wirklich unbefleckt blieb. In Jeremias 31, 22 steht das Wort: Jahweh hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Das Weib wird den Mann umgeben. Mit diesem Wort hat man lange nichts anzufangen gewusst. Und sprachbegabte Brüder haben gesagt, das Weib wird den Mann liebend umkreisen. Das steht aber nicht da. Wann ist dies geschehen? Als der Sohn Gottes dort oben in der Herrlichkeit erlosch, ich darf das einmal so sagen, und als er die Allwissenheit, die Allgegenwart, die Allweisheit, die Allmacht bei Gott zurückließ und über die Brücke des Heiligen Geistes herübergetragen wurde in den Chromosomenbestand dieser jungen Frau Maria, da erfüllte es sich, was wir singen. Es kommt ein Schiff geladen bis an den höchsten Bord. Trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewiges Wort. Auf diese Weise geschah es, dass der hohe Priester zwar in Fleisch und Blut der Brüder kam, in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, aber dass er unbefleckt blieb, ohne Sünde. Viertens. Ja, wir sind noch nicht zu Ende. Der hohe Priester muss an heißen Tagen wirklich geschwitzt haben. Er trug unter diesem blauen Obergewand noch einen Leibrock. Einen weißen Leibrock aus Byssus, der zellenartig durchgliedert war. Nebenbei gesagt, auch Jesus hatte einen wunderbaren Leibrock. Ich erinnere mich, als ich noch zur Methodistenjugend im zarten Alter von 17 Jahren gehörte, da hat uns einmal ein Weber genau geschildert, wie dieser Leibrock Jesu ohne Nähte hergestellt worden ist. Ein kostbares Gewand, gewirkt, rundum gewirkt. Und aus diesem Grunde wollten die Soldaten am Kreuz ihn nicht zerteilen, sondern sie würfelten darum, wer ihn bekommen sollte. Und einer hat ihn bekommen. Ich hoffe und wünsche, dass es ihm zum Segen geworden ist. Aber da denken wir nun bei diesem Leibrock an das Wort, das dem Herrn Jesus bei seinem Kommen in die Welt in den Mund gelegt worden ist, als sein letztes Wort gleichsam bei seinem Abschied vom Vater: Vater, ich danke dir, einen Leib hast du mir bereitet. Das sagte er von diesem Leib in Gleichgestalt des Fleisches und Blutes der Brüder. Wie viel mehr sollten wir dem Vater aller Vaterschaften danken, dass wir einen Leib haben, der ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll, mit Gliedern, die Instrumente der Gerechtigkeit sein sollen im Dienste Gottes? Vater, ich danke dir, einen Leib hast du mir bereitet. Aber wenn Sie so wollen, hat der Herr Jesus noch einmal dieses Wort gesagt, als er die Gemeinde berief, aus allen Völkern und Sprachen und Zungen, aus Juden und Heiden, zellenartig gegliedert, als Glieder dem Leibe Christi angefügt. Das ist der Leibrock des Hohen Priesters in der gegenwärtigen Zeit. Und dabei müssen wir wissen, unsere Gerechtigkeit ist ein unflätiges Kleid. Es ist die zugerechnete Gerechtigkeit Jesu Christi, die uns mit einem solchen weißen Leibrock versieht, die uns eingegliedert hat gleichsam in den Leibrock Jesu Christi als unseres hohen Priesters. Die vierte Aussage von den Eigenschaften des hohen Priesters in Hebräer 7 lautet: Er sei abgesondert von den Sündern gewesen. Möchte ich Ihnen eine Frage stellen: Hat er sich nicht den Sündern zugewandt? Hat er nicht die Pharisäer bekämpft, die sich permanent so von den Sündern absonderten, dass sie noch nicht einmal auf der Straße das Gewand eines Sünders oder eines Zöllners berühren mochten? Er hat sogar unerhörterweise im Hause des Sünders und Zöllners Zachäus dieses ganze Lumpengesindel zusammengerufen und hat mit ihnen gegessen und getrunken und ihnen das Wort Gottes gesagt. Abgesondert von den Sündern, das heißt ohne innere Beziehung mit der Sünde. Der Apostel des Wesens Johannes hat einmal gesagt, in ihm war keine Sünde. Petrus, der Apostel der Tat, er tat keine Sünde. Und dann kommt Paulus, wenn wir so wollen, der Apostel der Erkenntnis. Er kannte keine Sünde. Das ist falsch. Er kannte die Sünde wohl. Die Sünde Satans und der Menschen. Er erkannte keine Sünde. Das heißt, er stand mit der Sünde in keinem Gemeinschaftskontakt. Erkennen heißt liebesmäßigen Kontakt haben. Abgesondert von den Sündern. Und nun wird er am Kreuz ebenfalls abgesondert, aber in einer Weise, wie es erschreckend ist, sodass er ausrief: mein Ehl, wozu hast du mich verlassen? Und da hat es Brüder gegeben, die fußend auf dem Theologen Bornhäuser diesen Notruf des gekreuzigten Messias umfunktionieren wollten. Und die daraus gemacht haben: mein Gott, zu welch großem Zweck hast du mich zum Überrest werden lassen? Was für ein blühender Unsinn. Entschuldigt dieses harte Wort. Der Herr Jesus hat gebetet, aus Psalm 22. Und zwar möchte ich lesen Vers 1 bis 6. Mein Ehl, warum hast du mich verlassen, bist fern von meiner Rettung? Das müssen wir auch mitlesen. Fern von den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht. Und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Ich jedoch bin ein Wurm. Das ist die Schlange in ihrer absoluten Ohnmacht. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. Abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes, wie es sechsmal in den Propheten des Alten Testamentes von dem Messias bezeugt wird. Weil er von Gott zum Fluche und zur Sünde gemacht worden ist. Und weil er gelitten hat als die Schlange am Pfahl, als wäre er der, der für alles Böse und Satanische im Weltenall verantwortlich ist. Ja, er trägt die Verantwortung. Er hat sie freiwillig übernommen. Der wurde von Gott verlassen, abgeschnitten. Möchte einmal sagen, von seiner Liebe, vom Erweis seiner Liebe, nicht von seiner Liebe, vom Zustrom seines Geistes, vom Zustrom seines Lebens und seines Lichtes, als er dort in dichter Finsternis hing. Wenn es einmal in Psalm 37, 25 heißt, nie sah ich den Gerechten verlassen und nach Brot gehen. Der Messias war verlassen. Und dieses Wort, warum hast du mich verlassen, ist in diesem Sinne 34 Mal im Neuen Testament verwendet worden. Also bitte Schluss mit dieser fantasievollen Umdeutung. Das war die eigentliche Tiefe des Leidens, die ihm im Gethsemane geoffenbart worden ist. Abgesondert, nicht nur von den Sündern und der Sünde, sondern nun auch abgesondert und abgeschnitten von Gott. Das fünfte Teil aus der hohen priesterlichen Kleidung, der Kopfbund. Und dieser Kopfbund umhüllt sein Haupt, so wie ja auch wir einen Helm der Heilshoffnung tragen sollten, der unsere Gedanken bewahren sollte vor den feurigen Pfeilen des Bösewichtes. So ist sein Haupt umhüllt. Er ist höher geworden als die Himmel und die Himmelswesen. Lesen Sie einmal Hebräer 1, wo die überragende Stellung des Sohnes Gottes über der gesamten Engelwelt geschildert wird und wo der Name Jahwe immer wieder auf ihn, den Sohn Gottes, als auf den Herrn der Herrlichkeit, als auf Jahwe Zebaoth gelegt wird. Er ist um vieles besser geworden als die Engel, höher geworden als die Himmel. So wie es auch Philipper 2 bezeugt. Und er ist nun nicht etwa nur das Haupt der Gemeinde, sondern auch er will das Haupt des ganzen Alls werden, so wie es in Kolosser 1 und in Epheser 1 geschrieben steht. Das ist das Haupt dessen, der erhöht worden ist und der den Kopfbund trägt. Allerdings sollten wir daran gedenken, dass er zuvor die Dornenkrone getragen hat. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, o Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hochschimpfieret begrüßet seist du mir, so singen wir. Da hat er nach Johannes 19, 28 gesagt, mich dürstet. In jener letzten Phase des Sterbens, des Ausgetrocknetseins und der fürchterlichen Schmerzen. Und wir wissen ja, dass ein Soldat auf einer Lanze ihm einen Schwamm entgegenreichte, gefüllt mit Essig, so wie es die Psalmen vorhergesagt haben, damit die Schrift erfüllt würde, sagt ein Evangelist, hat Jesus dieses Wort ausgesprochen. Aber sicher auch, weil er physiologischen Durst hatte, bis an die Grenze des Erträglichen. Mich dürstet. Psalm 69, 21. Und sie gaben in meine Speisegalle und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Aber vielleicht darf ich es auch einmal deuten im Sinne jener Kantaten und Oratorien von Telemann oder Johann Sebastian Bach und anderen. Vielleicht sind sie Freunde einer solchen guten, am Evangelium ausgerichteten Musik, wo diese Leute sagen, es war auch etwas darin von dem Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit Gottes. Glückselig, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Und wenn der Heilige Geist die Welt überführen will von der Gerechtigkeit, da hat der Herr Jesus dieses gedeutet mit folgenden Worten, die Gerechtigkeit, die darin besteht, dass ich auferweckt werde und zum Vater gehe, zurückgehe in die Herrlichkeit. Das war sein eigentlicher Durst, Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, so wie es im Psalm 42 steht. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, also lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Und das haben sie dem Gekreuzigten zugerufen. Dieser glaubte an Gott. Wo bleibt denn nun Gott? Er möge kommen, wenn er Wohlgefallen an ihm hat. Das ist ein Messias-Psalm. Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit. Auf diese Weise höher geworden als die Himmel. Er trägt einen strahlenden weißen Kopfbund. Und nun wird in der siebenfachen Bekleidung des hohen Priesters ein buntgewirkter Gürtel genannt. Wenn wir den Computer unseres Gehirns füttern mit dem Worte Gottes, sodass wir mit David sagen können, du hast dein Wort niedergelegt in meinem Herzen, dann können wir es bewegen. Dann findet zwischen allen Worten Gottes Kundgebung statt, wie es einmal Martin Buber gesagt hat. Permanent bei einer schematischen Arbeit, bei einer Wanderung, vielleicht in den Bergen, oder in der Straßenbahn und im Zug. Da denke ich hier auch an die buntfarbige Weisheit, die in der Gegenwart durch die Gemeinde Gottes den Fürstentümern und Mächten in der Himmelswelt verkündigt werden soll. Der Gürtel hat nun eine Funktion. Er fasst alles zusammen und bindet zu. Er ist ein Abschluss. Und deshalb sagt ja einmal der Apostel Petrus, umgürtet die Lenden eures Gemütes, eurer Gefühlsbewegungen, eurer Seele, damit ihr nicht strauchelt. Das heißt, steht in einer heiligen Disziplin wie ein antiker Sportler. Der hat nämlich seinen Sport entweder nackt ausgeführt oder wenn er ein Langgewand als Krieger oder als Sportler trug, hat er es hochgerafft und mit dem Gürtel zusammengebunden, damit er nicht strauchelte. Umgürtet die Lenden eures Gemüts. Ein Aufruf an unsere geistliche Disziplin. Der Gürtel fasst alles zusammen. Er ist der Abschluss. Die sechste Aussage in unserer Liste vom Hohenpriester in Hebräer 7. Er hat es nicht nötig, täglich oder alljährlich wie die Priester des alten Bundes für sich selbst und für das Volk Opfer darzubringen. Und nun lesen wir den Abschluss in Hebräer 9, Vers 26 bis 28. Das ist wirklich ein Abschluss, der alles zusammenrafft in der Tätigkeit unseres wunderbaren Hohenpriesters. Hebräer 9, ab Vers 26. Ich lese Vers 25 mit. Auch nicht, damit er sich selbst oftmals opferte, wie der hohe Priester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Sonst hätte er oftmals leiden müssen, von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Zusammenfassung oder in der Vollendung der Zeitalter und Äonen geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Ein einziges Mal. Und das wird bezeichnet von dem Apostel, der den Hebräerbrief geschrieben hat, als der Kulminationspunkt aller Äonen, aller göttlichen Weltzeiten seines Heilsplans. Das war der absolute Höhepunkt, der Abschluss. Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, die ihn erwarten, ohne Beziehung zur Sünde erscheinen, zur Vollerrettung. Was soll das heißen? Das soll heißen, ohne Beziehung zur Sündentilgung und zu einer erneuten notwendigen Versöhnung. Das ist geschehen auf Golgatha. Nunmehr wird er erscheinen in großer Macht und Herrlichkeit zur Errettung seines Volkes, zur Errettung Israels und schließlich zur Vollendung der Welt, die er geschaffen hat. Das ist wirklich ein wunderbarer Gürtel, ein wunderbarer Abschluss, der alle Gewänder des Hohenpriesters zusammenrafft. Und so finden wir in Johannes 19, Vers 30 das Wort: Aus dem Munde Jesu, es ist vollbracht. Wissen Sie, das ist noch nicht seine persönliche Vollendung. Denn er musste jetzt 3 Tage und Nächte nach seinen eigenen Worten in den Scheol, in das Totenreich gehen. Und der Tod wollte ihn festhalten. Apostelgeschichte 3. Erst nachdem der Vater die Wehen des Todes aufgelöst hat und durch die Machttat seines Geistes seinen Sohn unter Beweis gestellt hat, als Sohn und gerechtfertigt hat und auferstehen ließ, seitdem hat er die Schlüssel des Todes und des Hades in seinen Händen. Römer 6, 9 möchte ich erwähnen, wo der Apostel Paulus im Hinblick auf die Auferstehung Jesu Christi sagt: Nunmehr herrscht der Tod nicht mehr über ihn. Das heißt, zuvor herrschte er über ihn. Es ist vollbracht. Das müssen wir deuten im Sinne von Johannes 17, 4. Vater, ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast auf der Erde. Das ist die Vollendung des Gotteswillens und des göttlichen Heilsplanes. So wie es im Psalm 22 steht. Wissen Sie, viele Christen kennen den ersten Teil des Sohnes- und Leidenspsalms, nämlich die ersten 22 Verse, die vom Leiden des Messias reden und die der Herr Jesus wahrscheinlich am Kreuz alle gebetet hat. Es sind nur einzelne Worte von ihm berichtet. So ist das auch bei uns, wenn wir etwas sagen, jetzt singen wir einmal, O Haupt voll Blut und Wunden, wissen wir, was gemeint ist. Es ist das Stichwort. Aber die allerwenigsten Christen kennen dann den zweiten Teil, ab Vers 23, wo vom Triumph des Gekreuzigten die Rede ist, von seinem sich ständig ausweitenden Sieg, wo Millionen um Millionen vor dem gekreuzigten Christus niedersinken und ausrufen, Kyrios Jesus Christos, Allherr ist Jesus, der Messias, zur Verherrlichung Gottes des Vaters, bis dass es einmal alle tun werden. Der Triumph des Gekreuzigten, so hat Erich Sauer einmal eines seiner wertvollen Bücher genannt. Da möchte ich Ihnen etwas sagen. Im Psalm 22, Vers 32 heißt es, ein Same wird ihm dienen, er wird meinem Herrn als ein Geschlecht zugerechnet werden. Meinem Herrn, heißt es im Hebräischen. Sie werden kommen und verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volke, welches geboren wird, dass er es getan hat. Und da steht im Hebräischen Ki Asa. Und das heißt eigentlich, sie werden kommen und verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volke, welches geboren wird aus dem Geiste Gottes. Denn es ist vollbracht. Und dies ist das letzte Wort vom Psalm 22, dass Jesus gebetet hat, in der Vollerfüllung am Kreuz, Vater, ich habe das Werk auf Erden vollbracht, das du mir gegeben hast. Und nun seine persönliche Vollendung. Erst in Ewigkeit als Sohn vollendet, seine persönliche Vollendung beginnend in der Auferstehung aus den Toten. Auf dem Kopfbund des hohen Priesters war noch ein goldenes Kopfdiadem, eine goldene Platte, und auf dieser Platte, auf diesem Kopfdiadem, war eingeritzt Kadosh le Yahweh, heilig dem Yahweh, als Sohn Gottes vollendet. Ja, das ist wunderbar auch im Blick auf den vollendeten Sohn und hohen Priester Gottes. Und das ist nun gleichsam seine eigentliche Krone. Ich möchte lesen aus Offenbarung 14, Vers 14. Ich habe noch genau 3 Minuten Zeit. 14, Vers 14. Und ich sah und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne Adams, dem Sohne des Menschen, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Er, der zuvor die Dornenkrone getragen hat. Wir wollen immer daran gedenken. Und Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er allein. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und dann heißt es in Vers 16 von ihm, der ein zweischneidiges Schwert trägt, damit er damit die Nationen schlage und der sie weiden wird mit eiserner Rute, König der Könige, Herr der Herren. In Ewigkeit als Sohn vollendet. Und im Blick auf diese Vollendung betet der Herr Jesus als sein letztes Wort: Abba, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist keine Spaltung des Messias, sondern das heißt lediglich: In deine Schutzmacht befehle ich jetzt meinen Geist, wenn ich in den Tod hinein muss, bis zur Auferstehung. Und das ist nun das Gebet, das ihn seine Mutter Maria lehrte. Das Kindergebet, das die Kindlein am Abend sprachen: Zu meiner rechten Michael, zu meiner linken Gabriel, vor mir Uriel, hinter mir Raphael, über mir die Schechina Gottes, die Gotteswolke. Aber, lieber Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das, was er als Kindlein gebetet hat, das betet jetzt der gekreuzigte Messias im Blick auf seine Vollendung. Er, der den Kopfbund trägt und die Inschrift: Heilig dem Jahwe. Und er neigte das Haupt und verschied. Amen.